Willkommen zur Evangeliumsandacht am 4. Januar 2026. Heute thematisiert das Evangelium die Jugend Jesu und seine Zukunft. Der Text geht heute um das Thema, wie wir Zukunft gestalten. Der Wochenspruch aus 1. Johannes 4, 14b: Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, vom Vater voller Gnade und Wahrheit.
Wir singen nun vom Lied Jesus ist kommen, die Strophen 1 und 2.
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, ab und auf Anfang und Ende steht da, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde erzählet's den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist kommen und springen die Bande. Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, bringet zu Ehren auch Sünde und Schande. Jesus ist kommen und springen die Bande.
Hören wir auch verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Psalm 100. Jauchze dem Herrn alle Welt, diene dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu seinen Schafen seiner Weide. Geht zu den Toren ein mit Danken und zu seinen Vorhöfen mit Loben, danket ihm, lobet seinen Namen, denn er ist freundlich. Und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Ein Gebet, Autor unbekannt. Um deine Begleitung bitten wir dich, Gott. Wenn wir fallen, stütze uns. Wenn wir zögern, sporne uns an. Wenn wir tragen, gib uns Kraft, Herr. Wenn wir hoffen, stärke die Geduld. Wenn die Liebe abstirbt, lass uns neue Liebe finden, Herr. Und wenn wir den Weg verlieren, geh unsere Umwege mit. Amen. Das Evangelium nach Lukas im 2. Kapitel, die Verse 41 bis 52. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesu in Jerusalem und seine Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen einige Tage Reise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich und seine Mutter sprach zu ihm, »Mein Kind, warum hast du uns das angetan?« Sie, dein Vater und ich, habe dich mit Schmerzen gesucht. Und Jesus sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Wir singen nun vom Lied, weil Gott in tiefster Nacht erschienen, die Strophen 1 bis 3.
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein. Der Himmel schon uns nahe war, stellt sich als Mensch den Menschen dar. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein. bist du der eigenen Rätsel müd. Es kommt, der alles kennt und sieht. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein. Er sieht dein Leben unverhüllt, zeigt dir zugleich dein neues Bild. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein.
Gedanken zu Jesaja 61, die Verse 1 bis 4, 9 bis 11. Ich lese den Text später. Wäre es nicht faszinierend, wenn wir einfach in einer Glaskugel hineinschauen könnten, wie die Zukunft aussieht? Wäre das nicht einfach klasse, die Zukunft zu kennen? Und es sind ja gerade spiegelnde und durchsichtige Flächen, die laden gerade dazu ein, über die Zukunft irgendwie nachzudenken, nicht nur wenn man morgens in den Spiegel schaut. Wie oft sehnen wir uns danach zu wissen, was zukünftig geschehen wird? Was wird aus meinem Leben, meiner Partnerschaft, der eigenen Gesundheit? Wie geht es mit meinen Kindern oder der Welt weiter? Eine Vielzahl von Dingen lässt sich ja im Leben eigentlich problemlos vorhersagen, und zwar mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass es eintrifft. Dass es morgen früh wieder Brötchen oder Brot gibt oder Mittagsessen oder dass die S-Bahn wieder fährt, sicher mit einer Unschärfe hinsichtlich der Pünktlichkeit. Viele Dinge, die wir im Alltag erleben, sind deshalb alltäglich, weil sie eigentlich vorhersagbar sind und eben zuverlässig eintreten. Diese Alltäglichkeiten haben sich so in uns eingebrannt, dass wir erst dann, wenn es zu Störungen im Alltag kommt, merken, dass ein Problem da ist oder auch ein Systemproblem wie bei Corona, dass plötzlich kein Toilettenpapier mehr da war oder andere Prozesse und Lieferketten unterbrochen wurden oder Reisen unmöglich war. Der Blick in die Glaskugel am Jahresanfang wäre also eine gute Sache, oder? Naja, gleichwohl, die Zukunftsschau ist eher im Bereich der Wahrsagerei oder Hellseherei eingeordnet. Eigentlich. Aber eigentlich haben wir ja zwei verlässliche Modi, also Verfahrensweisen und Vorstellungsweisen, nämlich einerseits das, was faktisch ist, also Faktizität, also vorhanden ist, dass wir uns darauf verlassen können, und andererseits gibt es die Möglichkeiten, also die zudem noch erreichbar wären, also zu Fakten werden könnten, weil wir wissen, wie diese Ermöglichung einer anderen Zukunft erfolgen kann oder wie wir sie umsetzen können. Natürlich ist es für viele Menschen auch schwierig, sich dieser Möglichkeiten zu öffnen, weil sie sich diese gar nicht vorstellen können. Also nicht als Ergebnis, dass man erfolgreich, reich, schön, fit und gesund sein will, aber der Weg dahin bleibt oft ein Mysterium. Von einem Hausplan, also eines Architekten aus, vielleicht das Haus schon vor Augen sehen zu können, oder vom Studienplan auf den späteren Beruf zu schließen oder nur eine Internetseite selbst aufbauen zu können, das sind zwar viele Möglichkeiten, aber diese werden deshalb keine Wirklichkeit, weil man nur davon träumt, statt in der Realität des Gestaltens, des Lernens oder des Handelns dort hinabzusteigen und es faktisch zu erlernen und zu tun. Denn zwischen der Zukunft und dem Heute steht häufig die wesentliche Aufgabe, dieses Ziel und die Planung von Theorie auf dem Blatt Papier in die Wirklichkeit zu bringen. Denn eine Fülle von Rahmenbedingungen und Ressourcen müssen letztlich so miteinander für diese Zukunft verbunden werden, dass aus dem Rohmaterial letztlich zum Beispiel eine wohlschmeckende Schwarzwälder Kirschtorte wird oder ein paar selbstgestrickte Socken, geschweige denn eine Zukunft im eigenen Haus. Wie in vielen anderen Bibeltexten ist auch der heutige Text diesem klitzekleinen Problem unterworfen, dass man zwischen Planung und Wirklichkeit die Notwendigkeit der persönlichen Gestaltung für die Zukunft des Lebens irgendwie mit einplanen und vor allem auch umsetzen muss. Aus einem Land aber ein Land zu machen, in dem Milch und Honig fließt, ist ebenso schwierig wie aus zerbombten Städten und Landstrichen wieder eine lebendige Stadt oder Gesellschaft zu machen. Zum Beispiel nach 1945 oder, wenn es nun kommt, in der Ukraine.
Vergessen werden die Zeiträume, die notwendig sind zwischen jetzt und der Zukunft, zwischen Wunsch und Wirklichkeit, eben durchzuhalten oder sich selbst zu ermutigen. Denn zwischen dem ersten Spatenstich und der Einweihung oder dem Einzug liegt mehr als nur die Hoffnung, dass es gelingen wird, nämlich viel Zeit und auch Arbeit. Ich lese mal, wie Jesaja im 61. Kapitel mit dieser Herausforderung umgeht, die Verse 1 bis 4, 9 bis 11. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzen des Herrn, ihm zum Preise. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Völkern und ihre Nachkommen unter den Nationen, dass wer sie sehen wird, erkennen soll, dass sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom Herrn. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott, der Herr, Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Völkern. Soweit der Text für heute. Wir dürften das Jahr 500 vor Christus schreiben, als dieser Text entstanden ist. Und es sind schon wieder zwei Generationen her, dass der Perserkönig Kyros im Jahre 539 vor Christus an die 500.000 Judäer aus Babylon wieder hat nach Juda und Jerusalem heimkehren lassen. Wie mühsam es aber sein kann, sich eine neue Heimat wieder aufzubauen, obwohl es die alte ist, die Stadt Jerusalem und ihren Tempel wieder zu errichten. Das ist das Thema zwischen Glaskugel und Wirklichkeit, zwischen Planung und Realisierung, zwischen Theorie und Praxis. Wie wir in Deutschland im Blick auf die Vergangenheit sehr wohl wissen, was es bedeutet, aus den Trümmern der Vergangenheit wieder sich eine Zukunft zu errichten. Über 50 Jahre hat es gedauert und dann nochmal 30 Jahre im Osten Deutschlands. Und dann waren die letzten Spuren des Krieges hinter sich gebracht, der eigentlich nur 6 Jahre gedauert hat. 4 bis 5 Generationen und erst dann öffnet sich letztlich eine Zukunft, die nicht mehr in Trümmern der Vergangenheit und zwar im unmittelbaren Kontakt steht. Und schon wieder zerfällt nach diesen 80 Jahren das selbst Aufgebaute. Häufig ist der Blick in die Glaskugel nicht immer Wunschdenken oder Hellseherei, sondern vielfach einfach nur die Folge von dem, was wir planen und dann auch wirklich realisieren können oder wollen. Die Botschaft, die für uns Christen im Evangelium steht, ist deshalb auch kein Blick in eine Glaskugel, sondern vielmehr ein Blick in die Zukunft unter der Voraussetzung Gottes, der uns einerseits sein Versprechen für diese Zukunft uns wahrmacht und andererseits, ob wir überhaupt erst auf den Weg uns begeben, in diese Zukunft mit, unter und vor Gott hineingehen zu wollen. Evangelium ist nicht einfach da, sondern muss einfach von uns als Weg begangen werden. Insofern ist Glaube immer Kleinglaube, wenn er nicht weitermachen will oder täglich neu beschritten wird. Wenn wir diesem Jesus als Heiland, der uns aus der Zukunft entgegenkommt, gar nicht mehr entgegengehen, wie sollten wir dann diesem Gott und seinem Heiland begegnen? Es reicht also niemals aus, nur in eine Glaskugel zu schauen und zu sehen, wie die Zukunft wäre, wenn man nur aufbrechen, anfangen, sich verändern, mit der Diät oder dem Sparen beginnen würde. Es wäre sicher toll, im Lotto zu gewinnen, gewiss nicht nur 5,60 Euro, sondern den Hauptgewinn, aber dazu müsste man ja einen Lottoschein kaufen, oder? Und vor allem bedenken, naja, möglich ist es schon, aber ziemlich unwahrscheinlich bei 1 zu 140 Millionen. Vielleicht können wir als Generation uns ausruhen, also wir jetzt selbst, und eben nicht mehr in die Zukunft streben, weil wir ja hoffentlich Eltern hatten, die uns das Leben durch ihr Erbe finanzieren wollten. Denkst du wohl? Denn das Warten auf die Zukunft ist eben kein Thema des Evangeliums oder auf diesen Gott zu warten, sondern die Aufgabe ist, immer wieder neu aufzubrechen. Und so ist es gerade die Hoffnung des Evangeliums, dass wir darauf vertrauen, dass die Lücke zwischen Theorie und Praxis, zwischen Planung und Realisierung auch unserer eigenen Hände und des Gehirns bedarf. Eben, dass wir unser Leben in allem Alltag und in allem Unabwägbaren dennoch gestalten und uns immer wieder auf den Weg machen. Und das selbst, wenn es der letzte Weg ist. Denn die Liebe Gottes, seine Gnade und seine Zukunft ist es, die uns aus dieser Zukunft entgegenkommt. Aber nur dann, wenn wir bereit sind, diesen Weg in seine Zukunft zu gehen. Amen.
Wir singen nun vom Lied Lob Gott den Herrn, ihr Heiden all, die Strophen 1 und 2.
Lob Gott dem Herrn, ihr Heiden all, lobt Gott von Herzensgrunde, preist ihn, ihr Völker, allzumal, dankt ihm zu aller Stunde, dass er euch auch erwählet hat und mitgeteilet seine Gnad in Christus seinem Sohne. Denn seine große Barmherzigkeit tut über uns stets walten, sein Wahrheit Gnad und Gütigkeit erscheinet Jung und Alten und währet bis in Ewigkeit, schenkt uns aus Gnad die Seligkeit, drum singet Halleluja.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit, der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gemeinsam wollen wir die Verse 1 und 2 von dem Lied Ach, bleib mit deiner Gnade singen.
Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Lass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. Ach, bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser, bitt. Dass uns sei hier und dort dein Güt und Heil beschert.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, eleison.